Hallo, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Krisen- und Kriegsreporter. In meinem Podcast im Krisenmodus nehme ich euch mit auf meine Reisen in Gebiete, die sonst gemieden werden. Begleitet mich und hört Geschichten von Betroffenen. Im Krisenmodus findet ihr auf allen Podcast-Plattformen.
Weil was ich mir vorgestellt hatte unter dem Namen Dagobert, war natürlich nicht das, was es in Wirklichkeit war, sondern ich habe mir echt jemanden vorgestellt, der die Polizei naht. Das hat meine Mutter, glaube ich, sehr amüsiert. Aber ich habe mir jemanden vorgestellt, der wirklich mit einem Dagobert-Kostüm durch Berlin rennt und Bomben legt.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem Podcast All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Und Micha ist wieder mit dabei und wir sind beide einigermaßen gut drauf. Aber wir hatten gerade schon ein sehr schönes Vorgespräch. Also die Chancen stehen gut, dass das jetzt auch eine solide Folge wird zumindest.
Das stimmt. Hallo in die Runde. Und ja, wir sind gut gelaunt, aber gibt es eigentlich gar keinen Anlass, zumindest nicht, wenn man aus dem Fenster schaut.
Nee, ich verweigere mich auch aus dem Fenster zu schauen. Ich habe mir auch gerade schon eine Decke um die Beine geschlungen, weil mir so unfassbar kalt war.
Und okay, so gefühlt, weit ist es schon wieder.
Ja, schlimm, oder? Gefühlt bin ich noch im Sommermodus, aber nein, ich habe mich eingekuschelt, um nicht hier gleich meine Zähne aufeinander klappern zu lassen. Okay, ich ja, okay. Aber eingekuschelt ist ein schönes Stichwort in gewisser Hinsicht, weil ich nämlich angefangen habe, jetzt abends mich hinzusetzen und ich bin niemand, der normalerweise zockt, aber ich habe es jetzt tatsächlich mal angefangen zu machen. Und ich komme da drauf, weil ich gesehen habe, dass bei Netflix eine Serie startet, eine Animationsserie, und zwar Tomb Raider, The Legend of Lara Croft. Mhm. Und als Animationsserie, jetzt darfst du mal raten, was ich angefangen habe zu spielen in der letzten Zeit, und zwar sehr, sehr vehement.
Also da kann es ja nur das alte, obwohl der Tomb Raider ist natürlich die Frage, welches Spiel du dir vorgenommen hast. Gehst du da auch chronologisch vor, so wie du es bei Star Wars machst?
Ja, da arbeite ich mich tatsächlich, jetzt lach nicht, ja, tatsächlich habe ich chronologisch angefangen und fange jetzt bei den allerersten Spielen an. Und ich glaube, die sind aus den 90ern, ich weiß nicht, ob von 97 oder so, das erste.
Könnte sein.
Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die natürlich alt sind und mit aktuellen Konsolen so ihre Probleme haben. Aber es gibt eine Remastered-Version. Aber wenn du da dich mit den Figuren so langsam durchbewegst, es ist nicht so nutzerfreundlich, lass es mich so formulieren.
Ich finde das ja total bewundernswert bei dir, dass du dann sagst, dann fange ich wirklich beim Anfang an und spiele die jetzt wirklich dann nacheinander und hast dann die Evolution, wo andere Leute dann Jahre warten mussten auf irgendwelche Grafik. Quantensprünge hast du dann innerhalb von Monaten. Aber wie gesagt, die meisten würden, glaube ich, einfach mit dem aktuellsten Spiel anfangen.
Ja, innerhalb von Monaten musst du bei mir auch einschränken, weil wenn ich die Sachen anfange, dauert das bei mir meistens. Also wahrscheinlich können wir in einem Jahr darüber reden und ich bin immer noch beim allerersten Spiel. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte das mal in Uni-Zeiten, da haben wir irgendwie über Konsolen und Spiele geredet und da haben wir, das war 2013, das aktuelle damals gespielt. Und das war, da lagen Welten zwischen den beiden Versionen, die da jetzt gerade irgendwie dran sind. Aber wie dem auch sei, ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Animationsserie. Die startet nämlich bei Netflix am 10.11. und beschäftigt sich eben auch so ein bisschen mit den Wurzeln der Figur. Und wer weiß, vielleicht lerne ich da noch ein bisschen was Neues, was sich jetzt irgendwie so ein bisschen in das Spiel einbinden lässt.
Aber schaust du die denn, wenn die rauskommst, oder musst du erstmal alle Spiele durchgespielt haben, bevor du dir die Serie gönnst?
Nein, da erlaube ich mir dann, dass ich die dazwischen schiebe. Also okay. So weit muss es doch reichen. Ich habe auch damals den Film mit Alicia Vikander im Kino geschaut. Okay. Sag mir jetzt nicht, wann das war. Ich bin mir nicht ganz sicher, was. 2017, 18 ist das schon länger her.
Sowas in dem Dreh. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich den ersten Lara Croft mit Angelina Jolie im Kino gesehen habe.
Ja, da und das tun war, sich wieder Grenzen auf, was die Generation betrifft, aber ja.
Das stimmt, aber das war einer der wenigen Filme, wo ich kurz davor war, den Saal zu verlassen. Tatsächlich.
Ehrlich?
Weil das mit so einer absurden Szene losging, dass sie dann einem, Spoiler, dass sie einem Hai, mit dem sie irgendwie unter Wasser gekämpft hat, ihm dadurch besiegen konnte, dass sie ihm auf die Nase gehauen hat. Und das war dann so. Das soll ja angeblich wirklich stimmen, aber es wirkte so comichaft, so überzogen in dem Moment, dass ich dachte, boah, das wird hier, glaube ich, nicht mein Film.
Das war die erste Szene und du warst schon kurz davor rauszugehen.
Das war zumindest ziemlich am Anfang, aber naja.
Ja, gut, ich hoffe, ich bin bei der Serie nicht an dem Punkt, dass ich direkt nach den ersten 3 Minuten ausmache, aber ich glaube nicht, ich bin dem ja sehr, sehr offen gegenüber eingestellt. Und offen gegenüber eingestellt, ich suche immer die schönen Übergänge, bin ich natürlich auch der heutigen Folge gegenüber. Bevor Micha einmal sagt, was wir alles Schönes mit dabei haben, von mir wie immer an dieser Stelle der Aufruf: Abonniert uns auf eurer liebsten Podcast-Plattform, damit ihr immer wisst, wenn wir mit einer neuen Folge erscheinen. Und Instagram, allyoucanstream_podcast, da seid ihr dann natürlich auch immer informiert, wenn eine neue Episode kommt. So, und Micha, jetzt die aktuelle Folge. Was haben wir alles mit dabei?
Ich bin Dagobert. Jetzt ist es raus. Dann ist natürlich der Titel einer neuen Serie über den gleichnamigen Kaufhauserpresser, der in den 90er Jahren Deutschland, ja, man kann so sagen, im Atem gehalten hat, und der wird jetzt zum Serienhelden. Dann haben wir Disclaimer, eine Psychothriller-Serie mit Cate Blanchett, und sie spielt eine Frau, die ein geheimnisvolles Päckchen erhält, das ihr Leben völlig auf den Kopf stellen wird. Dann kommen wir zu Informant. Das ist auch eine Thriller-Serie über den Anschlag auf das Wahrzeichen einer großen deutschen Stadt. Ihr dürft dreimal raten, welche Stadt das sein könnte. Auflösung kommt nachher. Und zu guter Letzt, last but not least, Rematch. Eine sehr spannende Dramaserie über den besten Schachspieler der Geschichte und über die Geburtsstunde der KI. Und all diese Infos und Links findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
RTL Plus hat Freude daran gefunden, aktuelle oder nicht ganz so aktuelle historische Verbrechensserien zu verfilmen. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit mit Sonja Gerhardt über einen Entführungsfall gesprochen, wo sie bei RTL eben auch eine Rolle gespielt hat. Jetzt machen wir weiter mit Ich bin Dagobert. Es sind insgesamt 6 Folgen, die erscheinen werden, laufen dann bei RTL Plus. Und Micha, du hast mit Friedrich Mücke, dem Hauptdarsteller, gesprochen, der in der Titelrolle zu sehen ist. Aber bevor wir zu dem Interview kommen, einmal, um was geht's denn jetzt in dieser Serie? Für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, wer Dagobert tatsächlich war.
So wie ich, meinst du. Wir beginnen im Jahr 88 in Berlin, und der Autolackierer Arno Funke, der steckt in der Lebenskrise und auch hat Geldsorgen und entschließt sich, ein Kaufhaus zu erpressen, das Nobel-Kaufhaus KaDeWe in Berlin, zumindest damals war es so, das ist dann ein bisschen umbenannt in der Serie, und zwar mit einer selbstgebastelten Rohrbombe, die nachts explodiert, und so erpresst er tatsächlich 500.000 D-Mark damals noch. Und in den Folgejahren, das Geld geht dann so langsam zur Neige, nimmt er weitere Kaufhäuser in Deutschland ins Visier, und unter dem Pseudonym Dagobert, was er dann annimmt, hält er praktisch auch die Polizei zum Narren, weil Dagobert bzw. Funke war besonders für raffinierte Geldübergaben bekannt, wo er immer der Polizei einen Schritt voraus war und wurde dafür teilweise auch von der Bevölkerung gefeiert. Und diese Geschichte erzählt die Serie jetzt.
Du hast es gerade schon angedeutet am Anfang, dass du es nicht mitbekommen hast. Jetzt bin ich doch interessiert, hast du das damals mitbekommen?
Doch, doch. Ich habe es wahrscheinlich falsch formuliert. Doch, ich hab's mitbekommen. Ich habe ja auch damals in Berlin, komme ja auch ursprünglich aus Berlin, habe das in Berlin sehr, ist falsch, aber es war schon sehr präsent, das Thema. Darüber habe ich dann auch mit Friedrich Mücke im Interview gesprochen, weil auch er aus Berlin kommt, und wollte auch wissen, wie seine Erinnerung daran war. Weil es war schon ein sehr interessantes Phänomen, weil ja, es waren Verbrecher, aber er hatte dann trotzdem so ein gewisses Robin Hood Image, ne? Obwohl er jetzt nichts den Armen gegeben hat, von den Reichen genommen, aber er hat jetzt nichts an den Armen gegeben, aber er hat schon sehr, sehr viele Sympathien genossen, eben dadurch, dass es schien zumindest wie ein gewaltfreies Verbrechen und es kam kaum jemand zu Schaden, also das gibt's dann auch nochmal unterschiedliche Auslegungen, aber es war dann eher so ein bisschen Bewunderung dabei, von wegen, wie er schafft eben diese cleveren, einerseits diese Erpresserbriefe zu schreiben, aber insbesondere auch diese Geldübergaben waren dann so eine Sache, die viele Leute fasziniert haben. Daran kann ich mich noch erinnern. Also, und natürlich auch der Name, ne? Also Dagobert ist natürlich für die Presse damals, gerade für die Boulevardpresse, ist das natürlich das Paradies gewesen.
Naja, das glaube ich. Alles, was ich darüber gelesen habe, klang auch nach Bewunderung in gewisser Form. Was ja auch nicht, es ist ein Verbrechen, keine Frage, aber es ist so eine gewisse Faszination, die das dann irgendwie ausgeübt hat. Wie viel hat denn jetzt das reale Vorbild eventuell auch mit der Produktion zu tun? Weil das Ganze ist jetzt schon eine ganze Weile her und es ist ja quasi sein Leben, was da jetzt erzählt wird. Ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht auch ein bisschen Einfluss nehmen möchte darauf, wie die Geschichte sich bewegt oder wo sie sich hinbewegt, wie man vielleicht auch dargestellt wird. Ob das gut ist oder schlecht, sei mal dahingestellt. Aber hat er mit der Produktion irgendwas zu tun gehabt jetzt in diesem Zusammenhang?
Hat er. Also Arno Funke ist ja auch, das vielleicht mal, also vielleicht ist es eine Spoilerwarnung, ich weiß es nicht, aber die meisten Leute kennen zumindest grob die Geschichte, dass er verurteilt wurde. Er ist ins Gefängnis gekommen, ist aber dann wieder auf freiem Fuß schon seit vielen Jahren und war für die Serie als Berater tätig und hat natürlich sofern auch seinen Input für diese Serie geliefert, um nochmal seine Sicht der Geschichte zu erzählen. Auf der anderen Seite, also die Serie besteht aus zwei Handlungssträngen. Einerseits ist es die sehr persönliche Perspektive von Arno Funke, was ihm passiert ist, wie er darauf gekommen ist, wie er eben auch diese Verbrechen dann durchgeführt hat. Und auf der anderen Seite hast du die Perspektive der Polizei, also der Ermittler. Und da kommt dann auch Sonja Gerhardt wieder ins Spiel tatsächlich, die eine von den Ermittlerinnen spielt. Es ist eine kleine Welt. Misel Maticevic spielt so einen anderen sehr, sehr wichtigen Ermittler. Und auch zu zeigen, ja, wie ist die Polizei an diesen Fall rangegangen? Weil auch da ist nicht alles glatt gelaufen, was natürlich auch die Presse dann der Polizei auch vorgeworfen hat, wenn mal wieder so eine Übergabe fehlgeschlagen ist. Also um diese beiden Handlungsstränge geht's.
Besonders schwierig, reale Vorbilder zu spielen, finde ich, die auch tatsächlich noch leben, weil man ja dann doch irgendwie Vergleiche zieht und sich fragt, war das jetzt gut? Wie findet derjenige das möglicherweise? Ist das ein Thema, über das du auch in dem Interview mit Friedrich Mücke gesprochen hast, um dahin mal kurz überzuleiten?
Nein, habe ich nicht gemacht. Nein, natürlich, ja, habe ich. Das ist natürlich immer spannend, weil, wie du schon sagtest, Friedrich Mücke hat auch schon andere Leute gespielt, die es tatsächlich gab. Aber wenn du jemanden hast, der dann auch, der noch lebt, der auch vielleicht bei der Produktion involviert ist, ist es ja nochmal ein anderes Thema. Von wegen, willst du dich davon beeinflussen lassen? Insofern habe ich ihn auch gefragt darüber, also einerseits, wie er diese Berichterstattung damals wahrgenommen hat, aber auch, warum er interessanterweise Arno Funke, obwohl der auch sogar eine kleine Rolle spielt in der Serie, nicht treffen wollte in der Vorbereitung. Und warum es dann leider praktisch gegen den Willen von Friedrich Mücke dann doch ein Treffen gab und wie er da reagiert hat, als er dann Arno Funke gegenüberstand.
Bin gespannt, ihr dürft gespannt sein. Wir hören mal rein in das Interview mit Friedrich Mücke.
Ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast. Friedrich Mücke ist bei uns. Hallo Friedrich.
Hallo, ich grüße dich. Hi.
Du spielst Arno Funke, besser bekannt als Dagobert in der neuen Serie. Ich bin Dagobert, bekannt als Kaufhauserpresser in den 90er Jahren, hat damals so die Öffentlichkeit und auch gerade die Polizei in Atem gehalten. Und ich kann mich tatsächlich noch erinnern, damals bin ich auch in Berlin gewesen, was für ein großes Thema das in den Medien war. Du warst auch in Berlin, du warst so, wenn ich richtig gesehen habe, 10, 11 Jahre. Was sind deine Erinnerungen?
Ja, meine Erinnerungen beschränken sich im Grunde eigentlich auf Zeitungsmeldungen, auf das, was ich vielleicht auf dem Weg zur Schule wahrgenommen habe. Und ganz konkret, also meine Mutter hat damals zu dem Zeitpunkt den Berliner Kurier gelesen, der auch nicht müde wurde, darüber zu berichten, selbst wenn es im, na klar, also wenn es Meldungen gab, dann hatten die das im Grunde, glaube ich, nahezu auf der Titelseite. Und wir hatten, oder ja, muss ich jetzt mal meine Mutter vorschicken, unbedingt auch Sympathie dafür sogar. Und das war aus meiner kindlichen Perspektive erstmal nachvollziehbar, weil was ich mir vorgestellt hatte unter dem Namen Dagobert war natürlich nicht das, was es in Wirklichkeit war, sondern ich habe mir echt jemanden vorgestellt, der die Polizei naht. Das hat meine Mutter, glaube ich, sehr, das hat sie mir klar gemacht, das hat sie sehr amüsiert, aber ich habe mir jemanden vorgestellt, der wirklich mit einem Dagobert-Kostüm, durch Berlin rennt und Bomben legt. Also das ist natürlich auch, hatte natürlich auch eine gewisse bedrohliche, so einen bedrohlichen Vibe, aber erstmal mussten wir da mal ein bisschen schmunzeln.
Kannst du dir erklären, woher dieses Robin Hood-Image kam, weil er war ja jetzt niemand, der dann das Geld irgendwie den Reichen genommen hat und den Armen gegeben hat. Aber es gab trotzdem sehr viele Sympathien, zumindest in meiner Wahrnehmung.
Ja, ich glaube, das sind zwei Dinge. Das Erste, also es sind alles zu Vermutungen natürlich, aber das ist auch was mich sehr interessiert hat an der ganzen Geschichte. Das Erste, glaube ich, dass viele Leute, und da meine ich jetzt erstmal Gesamtdeutschland mit, daran erinnert waren, wie sie vielleicht selber sowas wie Räuber und Gendarm gespielt haben. Denn je länger die ganze Geschichte um Dagobert ging, weil eben er nicht fassbar wurde und weil man ihn halt nicht über Jahre eben nicht bekommen hat, das, was in Leuten, glaube ich, in Menschen so weckt von einem angenehmen Gefühl aus der Kindheit, im Grunde versteckt zu spielen und sich nicht kriegen zu lassen. Und dass das eine ganz wahrscheinlich sehr natürliche Reaktion ist, daran zu denken und sich dann daran irgendwie wiederzufinden und zu denken, ja, wie war das als Kind, wenn man Versteck gespielt hat? Nämlich ein schönes Gefühl, auch ein erhabenes Gefühl. Und das ist, glaube ich, das, was auch mitkam, neben dem, dass zum Beispiel möglicherweise, oder so wie ich das wahrgenommen habe, auch Leute aus dem Osten interessanterweise in sehr größerer Form dafür Sympathien hatten als vielleicht Leute aus dem ehemaligen West, also aus der Westseite von Deutschland, weil man vielleicht mit dem aus dem historischen Hintergrund geborenen den Staat jetzt überwunden zu haben, vielleicht das noch mehr gefeiert hat, wenn es jetzt jemanden gibt, der ja den Staat naht ja eigentlich auch, ne? Also und das beides, glaube ich, hat sich da so ein bisschen potenziert miteinander.
Das heißt, du hast damals die Fälle mitbekommen oder den Fall Dagobert, hast dich jetzt für die Rolle und für das Projekt nochmal wahrscheinlich näher damit beschäftigt und recherchiert. Was hat dich da am meisten überrascht?
Ja, das ist auch was ich vorher schon wusste, aber das haben wir in unserer Serie auch sehr dann irgendwann auch im Vordergrund. Das kommt aber relativ spät erst. Die Ruhe, die sich einstellt bei ihm selber, wenn es dann vorbei ist. Also es ist so ein bisschen so, dass sich diese ganze Geschichte natürlich aufbaut und so lange eigentlich am interessantesten ist, solange es funktioniert für ihn, nicht gekascht zu werden. Es gibt die Szene der Verhaftung, da erzähle ich jetzt, da spoilere ich auch nichts, weil die Geschichte ist ja eh, werden viele Leute kennen. Und ich finde den Moment der Verhaftung ist einer der schönsten in der Serie, interessanterweise, weil sich das auch in dem originalen Arno, ja, weil sich das auch konkurrent anfühlt, weil er sozusagen auch nach all dem Stress über Jahre und dem Versteckspiel damit auch eine gewisse Ruhe empfunden hat. Das überrascht aber immer wieder. Und wenn man es dann spielt und erzählt bekommt in der Serie auch, ich habe es dann auch irgendwann zum ersten Mal schon gesehen eben, weil ich auch so dachte, boah, das ist eine voll berührende Szene, ne? Weil man ist ja auch aufgeladen mit dem Ganzen. Man identifiziert sich interessanterweise sehr mit ihm und dann, also würde ich sagen, und dann versteht man auch, dass jemand dann auch mal sagen musste und wollte und jetzt Ruhe. Und das hieß in dem Fall Gefängnis und vielleicht auch Reue und zu sich kommen.
Arno Funke ist Berater der Serie gewesen, also stand der Produktion so zur Seite. Ich hatte aber gelesen, dass du, obwohl es möglich gewesen wäre, kein Treffen vorher wolltest. Was waren da die Gründe?
Ein Hauptgrund ist auf jeden Fall, dass ich, klar, ich hatte die Möglichkeit und Arno hatte sich da schon ganz früh auch in Zeiten der Fertigung der Serie, jetzt rein der Bücher wegen, auch viel mit dem Autoren getroffen und ich wusste, da gibt es also einen nahen Draht und er hat angeboten, dass man ihn treffen kann. Und ich habe mich erstmal auf die Bücher verlassen und habe gewartet, ob mir beim Lesen der Bücher und beim Erarbeiten der Rolle Fragen in den Kopf kommen, die vielleicht im Buch oder über Ronny, über den Ronny Schalk, den Autor der Serie, nicht zu beantworten gewesen wären. Das war aber nicht der Fall. Es war so, dass Ronny extrem viel mit Arno gearbeitet hat, unterwegs war in Berlin, die alten Orte besucht hat, die zuweilen heute überhaupt nicht mehr begehbar waren. Also irgendwelche Zugänge zu Bahntrassen und irgendwelchen alten stillgelegten, also das sind heute eher entweder stillgelegte Bahnhöfe oder überhaupt nicht mehr vorhandene Areale so, weil da, keine Ahnung, heute eine Supermarkt-Mall steht oder so, wo er noch durch irgendwelche Hintergärten entflohen ist so ungefähr. Also und das habe ich mir über Ronny geholt und warum ich jetzt ihn konkret nicht treffen wollte, hat damit zu tun, dass ich die Geschichte jetzt 30 Jahre gefühlt danach spiele und jetzt auf einen Mann getroffen wäre und mittlerweile durch die Pressearbeit ja auch bin, der eben diese Jahre älter ist und sich ja, in Anführungsstrichen, nur noch erinnern kann. Und da war mir zum Beispiel das Buch, was er im Gefängnis geschrieben hat, schon fast gefiltert genug. Da hat er auch schon zurückgeschaut auf die Zeit. Das Buch hatte den Titel Mein Leben als Dagobert. Und hätte ich die Chance gehabt, jemanden zu treffen, der halt 27 oder 30 oder 33 ist in der Zeit, wo er das so gemacht hat, ja, oder wo sozusagen die Problemlage für ihn im Leben losging und bis er dann so in meinem Alter dann 40, 43 halt ankam, dann wäre das was anderes gewesen. Aber ich hätte immer auf jemanden, und da hatte ich das auch an Interviewrecherche, die ich so hatte, wo ich ihn gehört hatte, immer ein Gefühl, da schaut ja jemand zurück und ich wollte keine nur retrospektive Sicht von jemandem konkret persönlich bekommen, sondern dann lieber den Filter, den ein Drehbuchautor für eine Filmgeschichte schreibt, die sich ja auch dennoch immer ein bisschen abhebt von der Realität.
Das ist spannend, das ist ja so eine Art Selbstschutz, dass du dann sagst von wegen, das kann verfälschend sein, wenn ich jetzt mit dem heutigen Arno sprechen würde über diese Rolle.
Ja, wahrscheinlich in mehreren Hinsichten. Das ist ja auch nur eine Vermutung, die man dann hat. Ich habe ja Arno jetzt irgendwie nach der Serie dann eben wirklich erst 2 Jahre nach den Dreharbeiten wirklich kennengelernt so. Und hatte mir dann auch so die Frage gestellt, habe ich jetzt vielleicht was verpasst, indem ich ihn vorher nicht befragt habe zu Dingen, die mich dann vielleicht doch interessiert haben. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass es die richtige Entscheidung war. Genau, vielleicht aus dem Grund, wie du den jetzt auch so beschreibst, also Selbstschutz dem Papier gegenüber, ja, dem Material, auch der Komposition, die Ronny da reinbringt, mit auch, naja, vielen Abweichungen von Realität eben lieber umzugehen, als mit dem ganz konkreten, wie gesagt, wo ich dachte, ja, das wird wahrscheinlich Arno jetzt auch nur noch gefiltert vielleicht wahrnehmen, durch Zeit, die vergangen ist einfach. Ich denke immer so ganz viel an ganz, ganz, ganz viel Privates, was ich ihn hätte fragen können, ganz viel Emotionales gegenüber der Familie, gegenüber seinem Kind und so, ne, was große Fragen vielleicht sind, die wir aber denn also durchaus auch thematisieren, aber erstmal ist die Geschichte der, ja, sehr, sehr, sehr kongruente Ablauf der Dinge Dinge, die er so getan hat. Also wirklich was mit seiner Delinquenz zu tun hat quasi, mit seinem Straftäter-Dasein, ja, also und mit seiner Kreativität und so. Also das nimmt schon einen großen Teil der Serie ein. Und die emotionale Reise in ihn rein, die wir ja auch erzählen, die fand ich da schon in dem Buch sehr, sehr fortgeschritten. Deswegen hat es mich gar nicht so, naja, was heißt nicht interessiert? Ich wollte mit der komponierten Figur umgehen.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat er trotzdem, obwohl du eher auf Abstand gegangen bist und da so ein bisschen eben diese Distanz haben wollte, da hat er eine kleine Rolle in der Serie und hat dich dann auch aufgesucht, um mit dir während der Dreharbeiten zu sprechen. Wie lief das Gespräch ab?
Na, das war kein Gespräch, das war ganz kurz, es war tatsächlich aber ein Tag da und dann haben wir uns morgens, so ein Filmset hat ja dann immer eine Basis, wo die Trailer stehen und wo man sich sozusagen aufhalten kann, solange man nicht dreht, und dann haben wir uns da zum ersten Mal die Hand gegeben und das war irgendwie so ein Moment von Respekt und auf Augenhöhe, dachte ich so, und auch so, klar, ich war ja auch so ein bisschen aufgeregt, dass ich dachte, was denkt der jetzt wohl über mich, ja, und was nimmt er denn jetzt wahr, aber wir haben uns darüber nicht ausgetauscht, also das war nicht, weil ich es nicht angeboten hätte oder weil ich irgendwas verboten habe oder so mit mir kann man nicht reden, so gar nicht, sondern es hat sich auch zeitlich nicht unbedingt ergeben, war aber für mich dennoch aufregend zu wissen, dass er jetzt auch eine Szene, bevor er dran war, dann eine Szene von mir geguckt, auch so mit, so war, hat das Set so begleitet und hat da natürlich auch drauf geschaut, aber es hat mich dann auch tatsächlich nicht interessiert, was er jetzt dazu denkt oder so, weil ich wollte es halt, und das habe ich vielleicht dann vor mir hergetragen, das ganz bei mir lassen. So, ne?
Was mir bei der Serie aufgefallen ist, es ist ja total beeindruckend, gerade diese Fallen und diese Tricks, die er sich einfallen lässt, wie diese Übergaben, die Geldübergaben stattfinden sollen, mit ganz viel technischem Know-how, dass ich mich gefragt habe von wegen, Mensch, was hätte aus ihm alles werden können? Bei diesem Talent, er ist intelligent, er ist kreativ, hat dann auch irgendwie Ehrgeiz und Drive. Was glaubst du denn, was aus ihm hätte werden können, wenn er nicht diesen Weg eingeschlagen hätte?
Ach, ich finde ja, also da müsste ich mir jetzt was aus den Fingern sagen. Ich finde nämlich, was all dem, also was er alles schon, bevor er Straftäter wurde, bevor er als Dagobert in Erscheinung trat, war er schon in so vielen Berufen unterwegs. Selbst dieser leichte Job oder so, ne, dieses Besprühen, dieses Airbrush-Besprühen von alten Motorrädern oder so, diese Bilder, die er da schon kreiert hatte, also wie künstlerisch begabt er war, das sind so Sachen, die, also eine Form von Kreativität, die dann später eben sich ein bisschen auf der technischen Ebene niederschlagen, des Bombenbaus beispielsweise, oder auch der Genialität, einen Plan sich zu machen von Abläufen, ne, um nicht zu kriegen, oder unterirdisches, also sich unterirdische, also die Berliner Kanalisation genau zu studieren oder so, dafür Know-how zu haben, irgendwie eine Gehirnhälfte, die das irgendwie verarbeiten kann, das findet man, finde ich, schon in so einigen Berufen wieder, die er vorher gemacht hat, also, oder vielleicht auch dieses Tausendsasser-Thema, eine große Menschenkenntnis zu haben, weil man vielleicht auch in vielen Berufen schon unterwegs war, Getränkefahrer war, dann war er dieser, was war es, dieses Reklame, dieses Maler für Reklamebilder und so, oder Schilder, das ist ja schon irgendwie, zeugt ja schon von einer großen Abwechslung im Leben und von vielen Talenten, und später dieses, ne, hat er dann auch wiederum zum Beruf gemacht, wenn er denn schon zeichnen kann, ja, dann zeichnet er dem auch für Geld die Karikaturen für den Eulenspiegel, also jemand, der ja sein Leben dann doch irgendwie geschafft hat, in die rechte Bahn zu bringen. Aber was hätte noch aus ihm werden können? Keine Ahnung. Vielleicht nochmal, heute wäre er wahrscheinlich ein großer Unternehmer für, keine Ahnung, für irgendwelche digitalen Geschichten oder so. Also jemand, der sich auch den Entwicklungen oder der Zeit so anpassen konnte. Ja, also ein großes Lebenstalent. Ne?
Man ist ja als Zuschauer sehr, sehr nah dran an ihm, ne? Was natürlich auch durch deine Erzählerstimme dann eben hergestellt wird. Hast du dir am Anfang des Projektes irgendwie überlegt, von wegen, wir müssen auch aufpassen, dass das nicht irgendwie ein Krimineller glorifiziert wird?
Ja, total. Also das ist eine Frage gewesen, auch vom ersten Drehbuchlesen. Da heißt es dann einfach, wir erzählen die Geschichte und wir hätten dich da, glaube ich, gerne, und wir treffen uns alle mal und so. Da dachte ich schon, ja, okay, dann lass mal gucken, auch darüber reden, wie man das ein bisschen abfangen will und ob man es überhaupt abfangen will und wie man das denn könnte und so. Ja, habe ich mir schon Gedanken gemacht, fand aber eben auch in dem, was dann auch geschrieben stand oder was Ronny mir erzählt hat, im Umgang mit Arno, dass das Thema von Reue und von, vielleicht auch der, im Übrigen ist das auch, was ich jetzt gleich erzähle, ein Punkt, warum man mit ihm sympathisiert hat, denn er war nie jemand, der, und das haben wir früh in die Bücher eingebracht, jemand, der Menschen was Böses wollte tatsächlich, obwohl er ja wusste, er geht auf die Evil Side des Lebens und er wird dann auch, wenn dann zu Recht bestraft, hat er für sich genommen, auch immer sehr genau aufgepasst, dass ihm niemand zu Schaden kommt. Also das beispielsweise, klar, Restrisiko immer vorhanden, aber Bomben nachts zu zünden und nicht in der kompletten, im kompletten Feierabendbetrieb oder so, das ist, zeugt nur davon. Ne? Und deswegen,
was dann auch zu den Sympathien dann eben auf die Sympathien eingezahlt hat, ja.
Ja, glaube ich schon, dass da jemand war, der dann schon auch mit Weitsicht, soweit es ihm da irgendwie gegeben war, darauf Wert gelegt hat, dass halt dann eben niemand zu Schaden kommt. Klar, immer noch unmoralisch genug zu sagen, ey, aber so ein Schaden von Hunderttausenden, weil du halt so eine ganze Abteilung in die Luft sprengst, die nimmst du halt in Kauf. Klar, kann man auch verurteilen. Und da kann sich ja auch jeder also ein Bild machen, ne, davon, ob das für sie, also für denjenigen, der es dann schaut, in seiner moralischen Bewertung halt ein Downgrade ist, oder ob man nicht sagt, ja, kann man irgendwie aber auch verstehen und so, ne? Der große Versuch wird insofern ja nicht unternommen in der Serie, zu sagen, also klar, mach ihn verstehbar, aber mehr aus der psychologischen Verzweiflung heraus und nicht, weil man sagt, wir wollen hier jemanden gesund putzen oder so.
Friedrich Mücke, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne.
7 Oscars. Also in Worten 7 Oscars. So viel haben der Macher und die Hauptdarstellerin der nächsten Serie zusammen schon gewonnen. Das ist eine Menge. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an diese Serie, zumindest meine Erwartungen persönlich, kann ich verraten. Es geht um Disclaimer, startet am 11.10. bei Apple TV Plus. 7 Teile, haben wir uns gerade schon drüber unterhalten. Krumme Zahl, ne? Krumme Episodenzahl, 7.
Ungewöhnlich eigentlich, ja. Aber ja. Je mehr Input, desto besser, könnte man ja auch sagen.
Das stimmt, aber ist halt auch nicht immer. Also ich bin gespannt, was du nachher dann sagst, wie es dir gefallen hat. Aber vielleicht vorher mal, worum es geht. Und ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen was zur Handlung gelesen und war da auch so ein bisschen erschrocken, als ich einen Artikel gelesen habe über Disclaimer, der meiner Meinung nach schon sehr viel verraten hat. Insofern musst du mal abwägen, wie viel Spoiler sind erlaubt, wie viel wird schon am Anfang der Serie verraten. Mir schien da irgendwie wäre es manchmal weniger mehr, aber
lustig, dass du das gesagt hast, weil ich habe auch einige Artikel jetzt gelesen, um mal zu schauen, genau mit dem Hintergedanken, wie viel verraten jetzt eigentlich andere, wie viel kann ich sagen? Und ich war an manchen Stellen auch überrascht, wie viel die vorweggenommen haben. Also das würde ich mir jetzt in dem Fall ersparen und euch auch ersparen, damit ihr noch ein paar Überraschungseffekte habt, wenn ihr diese Serie guckt. Es geht um eine berühmte Journalistin, die steht im Mittelpunkt der Geschichte, lebt mit ihrem Mann zusammen, hat auch einen gemeinsamen Sohn. Und dieses ganze idyllische Leben, was die beiden führen, wird so ein bisschen durcheinander gebracht durch ein Päckchen, was sie eines Tages bekommt. Da ist nämlich ein Buch drin. Sie liest diese Geschichte und stellt fest, dass sie quasi die Hauptfigur dieser ganzen Geschichte ist. Und das Ganze endet sehr dramatisch, also das Buch endet dramatisch, nämlich mit ihrem Tod. Und da ist sie natürlich in Aufruhr und beginnt dann ihre eigene Geschichte so ein bisschen zu hinterfragen, weiß, was damals in der Vergangenheit geschehen ist, was auch in diesem Buch eben thematisiert wird. Und ja, das Ganze wird dann in mehreren Handlungssträngen eben begleitet. Also wir sehen, wer dieses Buch zu ihr geschickt hat, das wissen wir. Und wir erfahren so in schrittweisen Rückblicken auch, was damals eigentlich passiert ist.
Klingt super spannend. Also die Ausgangssituation finde ich super spannend für eine Serie. Also da habe ich jetzt schon Lust drauf. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, dass da sehr große Namen im Spiel sind. Cate Blanchett spielt die Hauptrolle. Alfonso Cuarón ist der Macher, also der Autor, Drehbuchautor und Regisseur dieser Serie, den kennt man vielleicht als Macher, also hat Gravity gemacht, da auch einige Oscars für gewonnen, also dieses Science-Fiction-Drama mit Sandra Bullock damals, hat Roma gemacht, dann wieder einen sehr persönlichen Film, also ich bin großer Fan von dem. Jetzt ist es ja doch ein ungewöhnliches Format, eben zu sagen, jemand, der kommt vom Film und macht jetzt trotzdem eine Serie draus. Inwieweit ist das dem Stoff angemessen, deiner Meinung nach? Oder hätte es lieber ein Film sein sollen?
Also ich finde, dass eine Serie immer sehr, sehr viel mehr Raum gibt, um Dinge zu erzählen, um sie auch länger zu erzählen und eben alles, was in, also das Ganze basiert auf einer Romanvorlage. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Es basiert auf dem Romandebüt von René Knight aus dem Jahr 2015. Und dementsprechend hast du natürlich was, mit, bei dem du dich mit dem Drehbuch auch drauf verlagern willst, wo du genau weißt, du willst dementsprechend auch gerecht werden. Und ich hatte diese Diskussion ja schon mal mit Sebastian Fitzek, falls du dich erinnerst, als die Therapie damals verfilmt worden ist. Das Doppelinterview mit ihm und dem Hauptdarsteller, ganz genau. Und da war es exakt das Gleiche. Da meinte er auch gerade das Format Thriller, was ja jetzt in dem Fall auch auf dieses Buch zutrifft, ist etwas, was du viel, viel besser in einer Serie erzählen kannst, weil du den Raum brauchst, auch die verschiedenen Erzählstränge angemessen zu erzählen. Und manchmal werden 90 oder 120 Minuten dem Ganzen einfach nicht gerecht. Und ich finde, das ist in dem Fall auch so, weil wir haben zum einen beispielsweise den Erzählstrang von ihr in der Gegenwart, dann haben wir den Erzählstrang von einem alten Mann, da nehme ich jetzt nicht zu viel voraus, der eben dieses Buch an sie schickt, was seine verstorbene Frau einst geschrieben hat, mit dem er eben was bewirken möchte. Und dann haben wir den Blick in die Vergangenheit, wo die Geschichte des Sohnes dieses alten Mannes erzählt wird, die sich dann mit ihrer Geschichte wiederum überschneidet. Und diese ganzen einzelnen Erzählstränge, die am Anfang eingeführt werden, die brauchen den Raum, um eben sich entwickeln zu können. Und deshalb finde ich das Format Serie da sehr angemessen.
Okay. Wer ist denn noch dabei, außer Cate Blanchett? Leute, die man vielleicht kennen könnte.
Ja, wir haben, also zum einen ist Kevin Kline dabei in der Rolle des älteren Mannes. Was ich aber sehr, sehr spannend fand, war, dass ihren Mann, also Cate Blanchetts Mann, wird gespielt von Sacha Baron Cohen, also Borat.
Wird von Borat gespielt,
den habe ich nicht erkannt. Ich habe mir die Castliste habe ich mir angeschaut und dachte so, warte kurz, ist er das? Er ist das wirklich, also ich habe ein paar Sekunden gebraucht, um ihn auch wirklich zu identifizieren.
Das hatte er nicht diesen hellgrünen Bikini.
Er war nicht nackt. Das könnte der Grund gewesen sein.
Kein Schnauzer. Weil
ich ihn sofort identifiziert habe, ich weiß es nicht.
Kein kasachischen Akzent. War doch
so normal. Wie kann das sein? Das passt nicht. Nee, also der sind dabei. Und ansonsten ist es ein sehr, sehr übersichtlicher Cast, das muss man sagen. Also es sind nicht super viele Leute, die da mitspielen.
Okay, das ist ja auch ein spannendes Phänomen, über das wir ja schon mehrmals gesprochen haben, wenn man dann jemand hat, der, also Sacha Baron Cohen hat auch schon dramatische Rollen gespielt in der Vergangenheit, auch schon hoch gelobt worden, aber wie sehr war das bei dir, wenn du ihn nicht erkanntest, war das anscheinend dann komplett kein Thema beim Schauen?
Ja, es war absolut kein Thema. Er spielt ihren Ehemann, der sich natürlich Sorgen macht, als seine Frau so komplett ausrastet und sich natürlich auch fragt, was damals in der Vergangenheit passiert ist, von dem er zu dem Zeitpunkt eben noch nichts weiß. Und das ist einfach ein liebender, gesitteter Ehemann. Also du siehst jetzt keinerlei Borat-Züge. Ist vielleicht auch ein bisschen hart, aber nein. Also es ist halt eine Mischung zwischen Thriller und Drama und das hat halt dann eben auch entsprechend nichts Komödiantisches an sich.
Über meine hohen Erwartungen habe ich ja schon gesprochen. Wie schätzt du das jetzt ein? Wird die Serie den hohen Erwartungen gerecht? Hat es dir gefallen?
Ich glaube, was mir ganz gut getan hat, war, dass ich den Regisseur nicht bewusst vorab im Kopf abgespeichert hatte. Ich habe reingeguckt und ich habe dann natürlich auch gesehen, wer da am Anfang stand. Dachte so, ach guck mal, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Und ich war sehr positiv überrascht trifft es nicht, weil ich hatte auch keine negativen Erwartungen. Also ich finde die Optik, die er in dieser Serie reinbringt, super spannend. Also er hat wirklich für jeden einzelnen Erzählstrang so eine eigene optische Erzählweise entwickelt. Also es ist visuell immer entsprechend anders. Also die Vergangenheit wird eben viel, viel farbenfroher zunächst beispielsweise erzählt, als jetzt die einzelnen Parallelstränge. Also ich finde es von der Inszenierung her sehr, sehr spannend gelöst, sehr, sehr individuell gelöst. Und das macht das Ganze irgendwie ganz, ganz toll anzusehen. Also ich finde, die Optik spielt da eine sehr, sehr große Rolle bei der Serie. Und es ist halt auch eine sehr, sehr spannende Prämisse, die da reinspielt. Ich habe das Buch nicht gelesen. Das muss man vielleicht erwähnen. Ich weiß nicht, ob Leute, die das Buch gelesen haben, dann vielleicht ein bisschen enttäuscht sind. Ich hoffe nicht. Aber für mich als außenstehende Person, die ohne große Erwartungen daran gegangen ist, ich bin sehr, sehr positiv überrascht worden. Ich hatte wirklich, wirklich Spaß beim Anschauen und bin sehr gespannt, wie es weitergeht, weil ich habe natürlich auch noch nicht alle Folgen gesehen. Also ich werde auf jeden Fall weiterschauen.
Buch ist natürlich immer so eine Grundsatzfrage, ne? Weil willst du das Ende, gerade so eine Sache, die vielleicht auf so eine bestimmte Schlusspointe oder auf eine bestimmte Auflösung hinausläuft, willst du das verändern? Wohl wissend, dass das im Buch so super funktioniert hat. Andererseits willst du auch nicht, dass das vorher rauskommt oder dass zu viele Leute wissen, wie deine Serie endet. Also eine spannende Sache. Also mal gucken, ob sich dann auch Freiheiten genommen wird bei der Adaption.
Du hast schon recht mit dem, was du anfangs erzählt hast. Es wird in sehr, sehr vielen Artikeln, die jetzt darüber geschrieben wird, wird schon sehr viel darüber gesagt, was damals eigentlich passiert ist. Und ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut, wenn man die liest. Also vielleicht ist hier eine Spoilerwarnung. Passt auf, bevor ihr jetzt Kritiken dazu lest. Wie weit möchtet ihr gehen und wie weit möchtet ihr euch überraschen lassen?
Also legt euch schlafen, stellt euch den Wecker auf den 11.10. Da erscheint nämlich Disclaimer bei Apple TV Plus. Melanie, warst du schon mal in der Elbphilharmonie in Hamburg?
Würde man meinen, ne? Aber nein, war ich nicht. Es heißt doch immer so schön, alle Hamburger gehen dann am Ende zuletzt dahin, wenn irgendwas neu gemacht wurde oder so. Nee, ich war noch nie in der Elbphilharmonie. Leider, ich hätte es mir gerne mal angeschaut, aber nein.
Was glaubst du denn, wann die eröffnet wurde? Ohne nachzugucken.
Oh, du bist gemein.
Schätz mal.
Oh, du bist gemein. 2016? Ist das schon?
Oh, nicht schlecht. 2017. Weil ich hätte gedacht, es ist kürzer her. Ich war auch noch nicht da. Also tröste dich daran vielleicht bei dem Gedanken, dass ich auch siehste. Ich war auch noch nicht da. Warum erzähle ich euch das alles? Oder warum erzählen wir euch das alles? Weil wir über unsere nächste Serie sprechen wollen. Am 11.10. erscheint Informant in der ARD Mediathek und Melanie verrät uns jetzt, was man noch alles wissen muss über diese Serie.
Also das Grundszenario ist sehr bedrückend, lass es mich so formulieren, als Hamburger nochmal doppelt bedrückend, aber es ist sehr bedrückend. Und zwar tauchen Hinweise auf, dass in der Hamburger Elbphilharmonie ein Anschlag bevorstehen könnte. Und das findet die Polizei natürlich gar nicht gut und dementsprechend setzen sie einen LKA-Ermittler auf das Ganze an, gemeinsam mit einer BKA-Ermittlerin. Die beiden kommen aber zu Beginn nicht so ganz miteinander klar, weil er ist ehemals verdeckter Ermittler, hat so seine ganz eigenen Methoden, ist bei der Polizei auch so ein bisschen verschrien, hat aber durch seine guten Kontakte von damals eben Möglichkeiten, Sachen zu erfahren, die sie auf anderem Wege vielleicht nicht erfahren würden. Und dementsprechend müssen die beiden dann zusammenarbeiten und setzen einen Informant auf die ganze Geschichte an, der für sie eben undercover Informant damals spionieren soll. Der hatte bisher aber überhaupt gar nichts mit Kriminalität am Hut. Also der ist da völlig raus, der kannte halt nur zufällig den vorherigen Informanten und deshalb rutscht er da jetzt so ein bisschen rein. Und das Ganze wird zu so einer selbstverwirklichenden Prophezeiung, sagt man, glaube ich, wo die Sachen, also die Tatsache, dass die Polizei anfängt zu ermitteln, letztendlich dafür sorgt, dass dieser Anschlag überhaupt passieren kann.
Okay, also wirklich ernstes Thema. Ist das bedrückend, wenn du das so siehst? Also gerade dann vielleicht auch mit diesem Hamburg-Kontakt, auch wenn du jetzt noch nicht da bist, aber es ist ja schon irgendwie ein absolutes Wahrzeichen in der Stadt, ne? Und das wirkt ja dann immer noch mal anders, wenn du so eine Serie über Terror so sehr verortet in einer Stadt, die man wirklich dann auch wirklich wiedererkennen kann.
Ja, das stimmt. Das ist auch etwas, worüber ich mit Jürgen Vogel gesprochen habe. Ich hatte den zu dem Thema im Interview und mir ging das ganz arg so. Und ihm glaube ich auch, weil er ist ja auch gebürtiger Hamburger, also der hatte da auch schon eine Connection zu. Diese Serie erzählt es auch auf spannende Weise, weil du weißt, dass dieser Anschlag passiert und sie erzählt die Tage runter bis zu dem Tag, an dem der Anschlag passiert. Also du siehst immer noch so und so viele Tage, noch so und so viele Tage und am Anfang hast du auch einen Gerichtsprozess, wo die Folgen dessen eben ja beleuchtet werden. Also es wird so ein bisschen rückblickend erzählt, was dabei eigentlich passiert ist. Und es sind halt super viele zentrale Hamburger Orte, die da drin vorkommen. Also du hast zum Beispiel im Grindelviertel Szenen, die aufgenommen wurden, da rund ums Abaton-Kino beispielsweise. In der Schanze ist natürlich einiges zu sehen und drumherum in der Hafen-City natürlich auch. Also es sind viele Hamburger Orte, auch jenseits der Elbphilharmonie, die Leute, die hier schon mal zu Besuch waren oder als Tourist mal in der Stadt waren, auch erkennen dürften.
Okay, Jürgen Vogel hast du ja gerade schon erwähnt. Wer ist denn noch so dabei, vor und hinter der Kamera?
Also wir haben vor der Kamera zu meiner großen Freude Elisa Schlott mit dabei, die ich auch schon öfter im Interview haben durfte. Jetzt nicht zu dieser Produktion, aber zu anderen. Die hat beispielsweise unsere wunderbaren Jahre damals gemacht. In einer Hauptrolle in der ersten Staffel war sie mit dabei. Die spielt quasi so ein bisschen die junge Gegenspielerin, oder was heißt Gegenspielerin, die arbeiten ja zusammen, also sie sind ein Team, aber am Anfang müssen sie sich halt ein bisschen zusammenraufen. Und ich glaube, gerade das Alter spielt da eine große Rolle, dass Jürgen Vogels Figur sich noch älter fühlt, als er eigentlich ist. Dann haben wir Ivar Vafai mit dabei, den kennt man nicht, der ist wirklich Newcomer, also ich kannte ihn zumindest nicht, der spielt eine sehr, sehr zentrale Rolle eben als besagter Informant, der da die Sachen so ein bisschen ins Laufen bringt. Und hinter der Kamera haben wir dabei Matthias Glasner, der Regie geführt hat und das Drehbuch auch verantwortet hat. Und der hat unter anderem die preisgekrönte Produktion Sterben gemacht, die gerade wirklich so ein bisschen durch die Decke gegangen ist mit Lars Eidinger, meine ich, in einer der Hauptrollen. Und genau dafür ist der bekannt. Man muss aber sagen, dass das Ganze im Original auf einer BBC-Produktion basiert. Also 2018 kam in Großbritannien Informer auf den Markt. Aber da haben sie, das hat Jürgen Vogel mir im Gespräch auch gesagt, von vornherein versucht, die Figuren ein bisschen anders anzulegen, sich davon abzugrenzen und so charakterlich eigene Wege zu gehen, damit diese Serien eben nicht mehr wirklich viel miteinander zu tun haben, abgesehen von dieser Grundprämisse.
Aber auch da ging es um ein geplantes Attentat, was dann halt in England stattfindet.
Ja, genau. Also die Kulisse ist halt eine komplett andere, aber du hast das gleiche Szenario mit diesem Informanten, der dann eben für die Polizei spionieren soll. Sie haben es komplett verlagert, sie haben die Figuren ein bisschen umgeschrieben, aber das Grundprinzip ist eben erhalten geblieben.
Ist es bei der Serie auch so, dass man wieder mit dem Attentat oder mit der Bedrohung anfängt und dann zurückwirkend dann erzählt? Wie hat dir das gefallen? Weil das ist ja schon ein sehr, sehr erprobtes Mittel und Stilmittel, sodass es fast so ein bisschen, ja, es kann manchmal ein bisschen langweilig wirken, weil man eigentlich nur noch wartet, okay, in welcher Szene schneiden sie jetzt um und sagen 6 Wochen vorher und dann wird nochmal erzählt, was bis dahin geschah. Wie ging es dir da jetzt bei Informant?
Ja, genau das Prinzip hatte ich auch im Kopf. Also du hast ja manchmal so Grundstrukturen, an denen du dich entlanghangeln kannst, weil du weißt, das habe ich schon mal gesehen, das kommt mir in der Form bekannt vor. Das war jetzt in dem Fall auch so, weil du hast ja ganz oft auch schon, dass du Gerichtsprozesse hast, wo dann eben gefragt wird, wie konnte es dazu kommen? Und dann schauen wir eben entsprechend, wie es dazu kommen konnte. Was diese Geschichte jetzt ausmacht, sind in dem Fall wirklich die Charaktere. Weil du Jürgen Vogel als sehr kaputten Ermittler hast, der überhaupt nicht mit der Situation, also er kann schon damit umgehen, aber du merkst, dass das Leben als verdeckter Ermittler den relativ zerstört hat, also sowohl seelisch als auch physisch. Der braucht auch eine neue Hüfte, das wird auch thematisiert. Also du merkst, dass Jürgen Vogel jetzt auch so in Rollen rutscht, wo er das Alter zunehmend mit reinnimmt. Also sonst war er ja immer etwas jünger, etwas agiler, etwas kraftvoller unterwegs und jetzt spielt er mehr und mehr auch gebrochene Charaktere.
Er war ja auch immer schon ein sehr, sehr körperlicher Darsteller. Ja. Ne? Bei manchen Darstellern fällt einem das gar nicht so auf, was die für eine Physis haben und so, aber er war eigentlich immer jemand, den das auch so ein bisschen definiert hat in meiner Wahrnehmung.
Ja, das stimmt. Und in dem Fall jetzt ist er halt, also er ist angeschlagen, er kann nicht mehr so richtig gut und das wird aufgegriffen.
Ist zu alt für diesen Scheiß, meinst du?
Er ist zu alt für den Scheiß. Ich weiß gar nicht, ob der Satz auch fällt. Ich kann es mir gut vorstellen.
Den kannst du eigentlich nicht mehr bringen ohne Augenzwinker, ohne dabei direkt in die Kamera zu schauen, was, glaube ich, bei dem Thema jetzt mit Attentaten wahrscheinlich ein bisschen schwieriger wäre.
Ja, und so ging mir das jetzt in dem Fall auch, dass es sehr brutal ist. Du hast ja nicht nur dieses Attentat, sondern du hast halt drumherum auch wirklich sehr, sehr viel, was mit Drogen zusammenhängt. Logischerweise, es ist halt die Szene, in der der Informant da entsprechend auch spionieren soll. Es sind Prügeleien mit dabei, da wird nicht zimperlich miteinander umgegangen. Also das ist was, da musst du schon hin und wieder mal schlucken und sagen, ja, ich kann mir vorstellen, dass das so auch wirklich ist. Aber sich das so anzugucken, ist dann eben nochmal eine andere Nummer.
Hast du denn irgendwie raushören oder rausfinden können, ob das jetzt wirklich eine Miniserie ist, die damit abgeschlossen ist mit dieser Staffel, mit diesen 6 Folgen oder ob es da auch weitergehen könnte? Weil diese Verbindung zwischen LKA und BKA und irgendwelchen Informanten ist ja auch hat ja Potenzial tatsächlich für mehr. Dass man sich auch vorstellen könnte, das könnte auch nochmal weitererzählt werden.
Ja, habe ich mir noch gar nicht so wirklich Gedanken bisher drüber gemacht. Also ich habe auch das Ende noch nicht gesehen. Also ich bin noch nicht komplett durch, wie sie es dann am Ende auserzählen. Das Original, also die BBC-Serie, war meines Wissens nach einer Staffel vorbei. Das war wirklich auf dieses eine Szenario entsprechend angelegt. Und ob es jetzt in dem Fall so ist, dass sie weitererzählen wollen, ich persönlich glaube es nicht, weil ich glaube, das ist jetzt so ein spezielles Szenario, was da beleuchtet wird und an so ein extremes Szenario, dass egal wie sie weitermachen wollen würden, sie kämen da nicht wieder ran. Und sie können ja jetzt keinen Anschlag in einer anderen Stadt irgendwie verhindern wollen. Also ich glaube, die waren da jetzt schon so over the top, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass du da in irgendeiner Form nochmal weitererzählst. Aber ich weiß es nicht. Also vielleicht werde ich am Ende auch nochmal überrascht.
Ihr werdet es rausfinden, wenn ihr wollt, und zwar ab dem 11.10. in der ARD Mediathek, wenn Informant startet.
Ich muss ganz ehrlich sagen, was das folgende Thema betrifft, musste Micha ein bisschen auf mich einreden. Wir sprechen jetzt über Rematch, eine Schachserie, die ab sofort mit allen 6 Folgen in der Arte-Mediathek verfügbar sein wird. Und ich muss eigentlich sagen, Schande auf mein Haupt, weil die Serie ist preisgekrönt, hat bei Serious Mania in Frankreich ja auch den Hauptpreis als beste Serie abräumen können. Aber nichtsdestotrotz war ich skeptisch, weil es geht um Schach, es tut mir leid, Micha, korrigier mich.
Ich korrigiere dich gerne. Also ungerne natürlich, aber vielleicht ist das schon das erste Missverständnis gewesen, als ich das Thema vorgeschlagen habe und du dich überzeugen lassen musst, dass es halt keine Schachserie ist. Also man sollte es nicht als Schachserie sehen, auch wenn es natürlich
um Schach geht. Ja, genau, da kannst du jetzt vielleicht mal anknüpfen, wenn du sagst, es ist keine Schachserie, obwohl es um Schach geht. Um was geht es dann jetzt im Detail?
Es geht um Garry Kasparov. Der wird nämlich, also es basiert auf wahren Begebenheiten, im Jahr 1997 wird er herausgefordert, damals als amtierender Schachweltmeister und auch nachgewiesenermaßen als bester Schachspieler der Geschichte, als der immer noch gilt, wird er herausgefordert von IBM gegen den Supercomputer Deep Blue Schachmatches zu spielen, also Partien zu spielen. Und er hat das im Jahr vorher auch schon mal gemacht und hat da den Computer schlagen können, deutlich schlagen können. Aber in der Zwischenzeit hat IBM den weiterentwickelt. Und jetzt kommt ein neues Aufeinandertreffen zwischen Kasparov, der da auch sehr, sagen wir mal so, sehr von sich selbst überzeugt ist, wie das auch eben so seine Art ist, grenzend an Arroganz und an Hybris. Aber jetzt kommt es tatsächlich zum Duell zwischen Mensch gegen Maschine und ja, und da werden die Karten neu gemischt, würde ich sagen, wenn es nicht gerade um Schach ging, würde, wo es keine Karten gibt.
Das ist tituliert als Thriller-Serie. Jetzt musst du mir doch mal kurz erklären, was hat das denn mit einem Thriller zu tun? Also zum einen basiert es auf realen Begebenheiten, also würde das ja bedeuten, dass sein Leben quasi Thriller-artig vonstatten gegangen ist. Und zum anderen, es ist ein Mensch gegen Maschine. Also was macht es zur Thriller-Serie? Und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern es ist ehrliches Interesse.
Ich würde mich auch schwer tun, genauso schwer, wie ich mich tun würde, das als Schachserie zu bezeichnen, tue ich mir auch schwer, das als Thriller-Serie zu bezeichnen. Es ist ein Drama. Also Drama kann man auf alle Fälle sagen. Und ja, jetzt kann man fragen, wo kommt dieses Drama her, wenn ein Mensch einem Computer gegenüber sitzt, auch wenn es irgendwie eine Bühne ist und so. Es ist schon faszinierend. Also weil ich spiele keinen Schach. Und trotzdem hat mich diese Serie total fasziniert, wenn ich jetzt mal dem Urteil vorgreifen kann. Und ich finde Schach total spannend. Weil also Damen-Gambit sagt vielleicht noch einigen Leuten was, bei Netflix vor ein paar Jahren großer Hit gewesen mit Anya Taylor-Joy. Es gibt tolle Dokus darüber. Und ich habe mich auch gefragt, was es ist, was es so faszinierend macht. Es ist, glaube ich, so, dass du wirklich in die Psyche von jemandem einsteigst, der einen anderen Gegner hat als normalerweise. Weil er ist es gewohnt, Kasparov ist gewohnt zu wissen, ich bin der bessere Schachspieler, egal wer mir gegenüber sitzt, ich dominiere ihn und ich werde ihn zerstören. Und dazu gehört auch eine gewisse Art von Psychokrieg. Und das kann er hier nicht anwenden, weil er einer Maschine gegenüber sitzt. Das heißt, sein Selbstverständnis, wenn er dann zum ersten Mal vielleicht ein Remis hat gegen diesen Computer, wird sein ganzes Selbstverständnis in Frage gestellt. Und das ist schon super spannend, das zu sehen, wie er sich verändert, wie er auch sein Selbstbild verändern muss und in dem Glauben erschüttert wird, eine Maschine wird niemals einen Menschen besiegen können, schon gar nicht mich.
Sind so ein bisschen die ersten Darstellungen, also nicht die ersten Darstellungen, weil die Serie ist aktuell, aber es sind die ersten Schritte, die dargestellt werden in Sachen KI, so ein bisschen. Wir hatten jetzt neulich Jonas Ney, der über Concordia gesprochen hat, wo sie höchst aktuell angesiedelt eigentlich auch in der Gegenwart eine KI-Stadt eben zeigen. Wie ist das jetzt in dem Fall, wenn du wirklich so die ersten Schritte darstellen möchtest, wie ein Computer so intelligent sein kann, die Menschen tatsächlich zu übertrumpfen?
Das ist absolut spannend. Also der Zeitpunkt ist auch spannend. Ich möchte mal behaupten, das ist wirklich die richtige Serie zur richtigen Zeit. Insofern ist es auch erklärbar, warum das Thema jetzt aufgegriffen wird und nicht schon vor 10 Jahren. Ich meine, wir reden hier über Begebenheiten aus dem Jahr 97. Da hätte man ja auch schon früher das machen können. Aber rückblickend war das wirklich ein Meilenstein. Manche sagen sogar Geburtsstunde der künstlichen Intelligenz, wo uns auch plötzlich klar wurde, wir sind verwundbar in bestimmten Sachen. Bestimmte Sachen, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben, können Maschinen besser als wir. Und klar, es gab schon Schachcomputer und du konntest im Computer Schach spielen. Aber dieses Bewusstsein, dass eine Maschine, die 200 Millionen Züge in der Sekunde berechnen kann, um dann den richtigen auszuwählen, weil es gefüttert wurde mit allen Schachpartien des 20. Jahrhunderts, dass das dann dem Menschen überlegen sein kann, das ist wirklich der Punkt, wo das zusammenkommt. 1997 in dieser Serie wird das halt erzählt, was das halt auch mit uns gemacht hat. Und es ist ja nicht nur, dass Kasparov als Figur oder als historische Figur und in dieser Serie als Figur plötzlich ein anderes Selbstbild von sich selbst hat, sondern natürlich auch wir Menschen, weil wir gemerkt haben, da kommt irgendwas auf uns zu. Und erst in den letzten Jahren hat das nochmal so eine Dynamik gewonnen, dass wir wahrscheinlich auch noch gar nicht absehen können, was das alles verändern wird bei uns. Aber da wird praktisch die Wurzel gezeigt davon.
Dann ist quasi die eine Hauptdarstellerin die KI und der andere Hauptdarsteller würde mich jetzt wiederum interessieren, weil von dem Minenspiel, von den Reaktionen, von all dem hängt ja jetzt in dieser Serie wahnsinnig viel ab. Das ist eine französische Produktion. Kennt man denn diesen Herrn, der da die Hauptrolle spielt?
Ja, aber ich glaube, es ist französisch-kanadisch. Also es ist wirklich jetzt keine US-Produktion. Nee, es sind keine großen Stars dabei. Christian Cook spielt Garry Kasparov. Das ist jetzt auch nicht, wenn man sich mal so Bilder von ihm anschaut, ist jetzt auch nicht super ähnlich gecastet. Also er macht das schon ganz gut, dass er diese Psyche und die Veränderungen zeigt. Am ehesten kennt man noch Aidan Quinn in der Nebenrolle als Manager von Kasparov, aber auch eher so 90er-Jahres-Star. Also ich habe mich total gewundert, habe auf den zweiten Blick gesagt, den kennst du doch. Aber wie gesagt, Stars sucht man eher vergeblich. Es ist, ja, die KI ist irgendwie da. Du hast natürlich auch öfter mal diese Nahaufnahmen, aber es geht dann eher um die Leute, die diese KI entwickelt haben. Also das ist auch ganz wichtig, weil das ist eher so ein Nerd-Projekt gewesen von einem IBM-Ingenieur, der halt immer darum gebastelt hat und diesen Schachcomputer immer besser machen sollte. Und dann hat man sich noch einen ehemaligen Schachspieler gesucht, der Kasparov mal am Rande einer Niederlage hatte, völlig überraschend. Und der wird praktisch engagiert, um dieses Schachmodell und diesen Computer zu trainieren und zu füttern. Insofern hast du dann auch immer diese Perspektive von IBM, die natürlich auch ein PR-Coup wittern. Weil wenn es dieser Computer schafft, Kasparov zu schlagen, dann gehen die Aktien da durch die Decke. Also du hast immer noch diese persönliche Geschichte. Es ist jetzt nicht so, dass du nur Kasparov in dieser Serie hast und der sitzt einem Computer gegenüber. Mhm. Sondern es ist tatsächlich so, dass du auch die Schicksale der Leute, die da involviert sind, denen dann teilweise auch Macht entzogen wird, dann gibt es da auch dubiose Veränderungen an diesem Computer, wo nicht ganz klar ist, wer hat das jetzt gemacht und hat sich da die Maschine vielleicht wirklich selbst umgeschrieben, den Code? Also sind wir wirklich an so einer Stelle? Also ganz, ganz viele Facetten drin. Es ist eine sehr, sehr spannende Serie und Wer das Damen-Gambit bei Netflix damals gemocht hat, sollte tatsächlich auch diese Serie schauen, weil es echt toll ist. Und wer noch tiefer einsteigen möchte, dem sei auch noch eine Doku in der Arte-Mediathek ans Herz gelegt, wo es um das Leben von Kasparov geht. Das schreiben wir in die Shownotes rein.
Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht so anti, wie ich mich gerade dargestellt habe. Ich mag ja diese Tech-Nerds-Hintergrundgeschichten auch immer ganz gerne. Ich weiß nicht, ob dir der Film BlackBerry was sagt, der, glaube ich, vor zwei Jahren bei der Berlinale lief.
Also sagt mir was, aber habe ich nicht gesehen. Habe ich noch auf der Liste.
Der lohnt sich. Der ist wahnsinnig lustig. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich mit dem Niedergang von BlackBerry auch nie so richtig beschäftigt. Ich weiß, dass das früher ein Riesending war und super viele Leute BlackBerrys hatten und auf einmal waren die nicht mehr da. Und da wird wirklich so dieser Aufstieg und dieser Fame und dann dieser plötzliche Niedergang wirklich im Detail beleuchtet und es ist auch wirklich, wirklich amüsant. Also um jetzt nochmal so ein bisschen Randwerbung für einen anderen Film zu machen.
Also, ja, absolut. Ich habe letztens auch noch, also wenn wir jetzt schon abschweifen, dann richtig, Dumb Money gesehen. Weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Den habe ich nicht gesehen. Der lief gerade erst im Kino, ne? Also ist noch nicht so lange her.
Ja, vor ein paar Monaten. Also gibt es auch schon zu streamen. Auch toll, wo es ja darum geht, dass so eine Aktie kaputt gemacht werden soll und dann so eine Bewegung entsteht, um den Kurs hochzuhalten. Aber auch toll gemacht.
Ja, also wir haben jetzt viele Tipps, aber unser erster Tipp in dem Fall ist jetzt Rematch. Alle 6 Folgen sind ab sofort in der Arte Mediathek verfügbar. Micha, du hast noch nie Schach gespielt. Ich bin wirklich entsetzt.
Ich habe schon mal Schach gespielt und ich kriege mit Mühe und Not auch, weiß ich auch, welche Figuren sich wie bewegen dürfen. Ja. Die dürfen sich nämlich alle nur unterschiedlich bewegen. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Ne? Also die haben unterschiedliche Stärken. Aber ich spiele es nicht regelmäßig und meine letzte Schachpartie ist schon wirklich sehr. Also ich hab wahrscheinlich mehr Schachfilme und Serien gesehen, als ich Partien Schach gespielt habe.
Aber das ist gut, dann fordere ich dich mir hiermit zum Duell, weil ich bin nämlich, ich kann's, aber ich bin schlecht. Aber wenn, dann wittere ich jetzt gerade meine Chance, wirklich mal jemanden zu besiegen.
Aber das macht es ja für mich jetzt noch schwerer, weil wenn du sagst, du bist schlecht und dann verliere ich gegen dich, was macht denn das mit meinem Selbstbewusstsein?
Das ist Teil der Taktik. Ja, das können wir gleich nochmal weiter durchdiskutieren nach dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wir sind wie immer verfügbar am 1. und am 3. Freitag des Monats. Genau, und Micha und ich, also morgen in der Mittagspause, ich sag's dir, da reden wir nochmal drüber.
Mal schauen. Bringst du dein Brett mit, ja?
Ich bringe das Brett mit. Genau, und ihr macht's gut und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin viel Spaß beim Stream. Tschüss.
Tschüss.